man wird ja auf ganz vielen Ebenen gefordert. Ja, auf der Kreationsebene, auf der Spielebene, auf der fürsorglichen Ebene.
Halten die in der Mitte fest und füttern sie mit einem großen Löffel.
Hab die Tauben angefüttert, hab ihr das Baguette in den Mund gesteckt.
Herzlich willkommen bei Sex in Berlin. Ich bin Nike, ein Mensch auf der Suche nach Liebe, nach ungewöhnlichen Ideen und Geschichten. Und das Ganze gibt es jetzt auch als Buch. Sex in Berlin, Guide to Love. Und das Titelbild, ich darf es schon verraten, hat der gerade neben mir sitzt, geschossen. Und es ist eins der schönsten Bilder, was ich kenne. Das Buch hat in sich auch relativ viele Bilder und hilfreiche Tipps und spannende Texte. Also schaut einfach mal rein. Ich habe Kunstgeschichte studiert und Bilder machen mir eben auch ganz viel Freude. Das heißt, wie werden sie komponiert, wie stellen sie sich zusammen und welche Geschichte erzählen sie im Inneren? Deshalb ist es für mich eine große Ehre, heute den Fotografen des Coverbildes unseres Buches und auch sonst vieler beeindruckender Werke hier zu haben, Sven Brady, aka Carnivore. Er ist Fotograf, überraschenderweise, und beschäftigt sich intensiv mit Themen wie Schmerz, Liebe, Scham, Grenzerfahrung und deren bewusster Darstellung. Die Bilder überraschen einfach jedes Mal, wenn man sie sich ansieht. Der erste Blick täuscht oft und der zweite regt auf jeden Fall ganz, ganz unterschiedliche Gefühle bei mir an. Mich würde auch interessieren, wie es euch geht. Sven porträtiert Menschen in intimen Momenten, etwa während einer Bondage-Erfahrung. Nur eins der Beispiele. Lieber Sven, ich freue mich sehr, dass du heute hier bei mir im schönen pinken Studio bist. Du hast netterweise auch schon ein Foto von dir mitgebracht. Und zwar sehen wir auf dem Bild 4 Frauen. Sie stehen im Kreis um eine Frau in der Mitte herum. Um die Frau in der Mitte herum, die lachen, halten die in der Mitte fest und füttern sie mit einem großen Löffel. Erklär mir einmal dieses Bild.
Hallo, erstmal Nike. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, hier zu sein im Studio. Mich hatte es gereizt, eine Session bzw. ein Shooting zu machen mit mehreren Menschen. Grundgeschichte ist eigentlich eine Fütterung, weil das Bild heißt Feed Me. Und die 4 Frauen, die halbnackt oder auch nackt um die eine Person herumstehen, sind etwas mehr Rubens, ein bisschen mehr füllig. Und das Mädchen am Tisch, sie ist sehr dürr, skinny. Und ich mag Kontroversen, Challenges oder auch Edgeplay kann ja in vielen Formen stattfinden. Letztendlich kann Edgeplay von außen super harmlos wirken, aber eigentlich ist Edgeplay immer dann der Fall, wenn man einfach seine Komfortzone verlässt und einfach neues Terrain begibt. Und ja, und das ist so eine kleine, süße Edgeplay-Geschichte.
Magst du Edgeplay einmal erklären?
Edgeplay findet statt, sobald man die Komfortzone verlässt, die eigene Komfortzone, und dann ein neues Terrain bestreitet und man eben auch gefordert ist und neue Dinge erfährt und man eigentlich selber nicht weiß, wie man auf dieses neue Ereignis reagiert. Ne? Reagiert man positiv, negativ, gefordert, amüsant? Es ist ein neues Feld und es kann natürlich sehr spielerisch, harmlos sein, aber im BDSM-Kontext oder vielleicht auch im Sex-Positiv-Kontext kann es natürlich auch sehr um Schmerzen gehen oder auch um eine starke psychische Challenge.
Du kommst ja aus Süddeutschland. Du hättest auch Blumen und Bienen fotografieren können oder den deutschen Wald. Jetzt hast du dich für BDSM, manchmal gibt es zum Beispiel auch Sachen, Waterplay habe ich gesehen, also ganz verschiedene Dinge, wo verschiedene, zum Teil sehr harte Praktiken auch fotografiert und abgebildet werden. Wie bist du auf diesen Themenkomplex gekommen und gab es vielleicht sowas wie einen Schlüssel? Moment. Also wie kommt man dazu, solche Szenen zu fotografieren?
Ja, gute Frage eigentlich. Wenn ich ehrlich bin, ich habe mit Entchen und Schlösschen angefangen, in der Fotografie zumindest. Ja, also eigentlich muss man ungefähr 20 Jahre zurückschauen, als ich dann, sogar ein bisschen mehr als 20 Jahre, als ich dann mein Kommunikationsdesign-Studium in der Akademie in Stuttgart angefangen hatte und man dort einfach an Fotografie nicht vorbeikam. Also man musste von Illustration, Fotografie, an viele Dinge herangehen und ich fing tatsächlich mit Entchen und Schlösschen an und mit Kompositionen damit und relativ schnell hat mich dann eine Freundin gefragt, ob wir nicht irgendwie ein Shooting im Wald machen sollen. Ich war natürlich begeistert, habe gesagt, ja, lass uns was machen. Und dann war es dann irgendwie am Ende ein Akt-Shooting im Wald, relativ schnell und hat total Spaß gemacht. Und eigentlich, ich glaube, ein halbes Jahr später hatte ich die erste Anfrage von einer Domina. Dann wurde ich eingeladen im Domina-Studio, habe ganz viele skurrile Dinge gesehen, die ich vorher noch nie gesehen habe. Wurde dann auch von anderen Dominas eingeladen für Session-Fotografie, für Porträtfotografie, für die Studiomappe. Und kam dann natürlich dann auch so schleichend in die Thematik des BDSMs. Hat mich einerseits erschreckt, zum Denken angeregt, aber auch irgendwie fasziniert, weil nämlich die Bilder ja sehr, sehr polarisierend waren und man eben als Gestalter und kreativer Typ natürlich da sich ein bisschen austoben kann, was so fernab des Mainstreams dann sich auch bewegt. Und dann fing das erstmal wirklich im klassischen Sinne der Fotografie an, wurde dann später zum, ich nenne es zum Play-Shooting dann auch.
Sven, kannst du mir noch einmal die Definition eines Play-Shoots genauer erklären?
Also es kann Fotografie oder auch Film sein, das in einer authentischen Interaktion stattfindet. Das kann von spielerisch, harmlos, Kinderspielchen, Topfschlagen sein, bis hin zu Edgeplay in Bereichen Sex-positiv, das heißt während dem Sex oder einer sexuellen Interaktion bis einer BDSM-Praktik. Der Fotograf ist entweder selbst involviert in der Geschichte als Direktor oder auch als Teilnehmer der Szenerie oder er organisiert das Umfeld oder auch die Person, die dann diese Aufgaben machen oder auch frei kreieren können.
Ist sowas auch bei einem Badezimmer-Shooting dann so?
Der Spielraum ist, jeder hat ein Badezimmer und die Idee ist, dass man eigentlich das Badezimmer mit Menschen füllt. Pro Quadratmeter 1,5 bis 2 Personen, das ist wirklich schön, wie die Ölsardinen ganz eng aneinander gebunden ist und dass die Badewanne oder die Dusche zur Stage wird. Also man macht Vorträge oder eine Performance, es gibt einen Dresscode wie nur Bademantel, nackt, Beachwear und dann gibt es zusätzlich Mottos wie zum Beispiel nur Flinterpersons oder nur Gays oder nur Dance Party. Also es gibt so ein paar Rahmenbedingungen und dann diese Konstrukt, diese Sandbox ist dann quasi das Shooting-Konzept. Das heißt, ich bin dann da als Fotograf und mache dann diese lustigen oder sexy oder Partybilder, die wirklich sehr toll sind. Vor allem, weil halt eben alle Menschen irgendwie drauf sind. Mit meinem Weitwinkel kann ich dann alles erfassen von oben. Und ich kann entweder als Fotograf teilnehmen, also nur als Fotograf, als der stille Beobachter oder auch als Partyteilnehmer sozusagen.
Dann gehen wir nochmal zurück zu deinem ersten Aufnahme mit der Freundin im Wald. Und zwar, wenn ich mir vorstelle, mich würde das zum Beispiel reizen, dass du mich fotografierst, aber ich wäre nervös vorher, ich weiß nicht richtig, wie fühlt sich das an, wie lange dauert sowas. Wie würdest du mir Charme und Nervosität nehmen? Also wie gestaltest du einen Raum, in dem man sich auch wohlfühlt, sich so zu zeigen?
Ja, ich finde, das ist eine sehr gute und vor allem auch eine wichtige Frage. Natürlich muss man sehen, dass ich damals vor 20 Jahren ganz anders gearbeitet habe als heute. Natürlich auch habe ich Erfahrungen gesammelt und kann vor allem im BDSM-Kontext ganz tief gehen mit Menschen. Natürlich, nicht jeder steht nackt vor der Kamera. Es ist einfach, man fängt spielerisch an, vielleicht auch nicht komplett nackt am Anfang, vielleicht nur mit einer offenen Bluse oder mit einem Röckchen, was ein bisschen tiefer fällt. Und dann schaut man eben, wie man sich fühlt und ob man eigentlich bereit ist, mehr weiterzugehen. Und es ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dass man Zeit mitnimmt. Zeit und dass man eben in der Strecke der Zeit auch die Chance hat, sich selbst zu reflektieren, den Gegenüber einzuschätzen, und dann selber für sich entscheiden kann, will ich weitergehen oder nicht. Und das ist dann auch natürlich passiert und nicht nach Kommando oder wir haben jetzt nur noch eine halbe Stunde, lass uns das machen. Heutzutage kommt es natürlich darauf an, ob ich mit fremden Menschen arbeite oder mit bekannten Menschen. Ich habe unterschiedliche Herangehensweisen, Projekte oder auch einfach einen Fragebogen. Die Person füllt den Fragebogen aus, dann weiß ich ungefähr, welcher Stand die Person hat, welche Motivation die Person hat, wo man eigentlich hin will, für was man die Bilder braucht oder haben will. Und auf Basis dieses Fragebogens mache ich dann ein sogenanntes Consent-Gespräch. Und dann erörtern wir eigentlich genau, wo wir hinwollen, kreieren, ich nenne es die sogenannte Sandbox, den Rahmen, und dann haben wir unsere Spielwiese bzw. den Sandkasten, und darin bewegen wir uns dann so sicher als möglich.
Was sind denn so Grenzen zum Beispiel von deiner Arbeit? Also was würdest du nicht machen, wenn du jetzt auch engagiert wirst? Gibt es was, was dich nicht interessiert zum Beispiel?
Ich meine, Grenzen ist natürlich alles erstmal, was illegal ist und wo ein Lebewesen unnötig und nicht freiwillig leidet. Vor allem Tiere hängen mir sehr am Herzen und da schaue ich schon sehr danach.
Auf deinen Bildern sind zum Beispiel Tauben. Das ist auch ein richtig verrücktes Foto. Da sieht man eine Frau, sie sitzt, ist gefesselt und hat ein Baguette im Mund. Und um sie rum sind Tauben und eine ist direkt im Vordergrund. Also ist eine farbige Fotografie. Magst du dazu einmal was erzählen? Ist das in Italien entstanden?
Nein, in Barcelona.
Ah ja, in Barcelona.
Ja, also vor allem, es waren kleine Brotstückchen zwischen den Zähnen, zwischen den Fußzähnen. Das war Aisha Cruz, eine gute Freundin aus Barcelona. Sie ist selbst auch Künstlerin und wir machen immer so verrückte Shootings. Sie hat gesagt, sie will ein Edgeplay haben, sie will irgendwas, was sie noch nie gemacht hat. Und dann habe ich gesagt, ja, lass uns einfach in die Stadt gehen, mir fällt irgendwas ein. Und dann habe ich diesen Marktplatz gesehen mit sehr, sehr viel Tauben und auch Möwen. Und dann sind wir in die Bäckerei gegangen und haben gesagt, wir brauchen jetzt ein Baguette. Und ich so, wozu brauchst du das Baguette? Ich so, ihr wirst schon sehen. Und dann habe ich sie einfach auf den Marktplatz gebracht, war natürlich voller Menschen, war nachmittags. Und dann habe ich sie in Position gebracht, habe die Tauben angefüttert, habe ihr das Baguette in den Mund gesteckt und dann so ganz langsam die Brotkrümelchen, und die Tauben sind ja gewohnt, angefüttert zu werden, und die sind eigentlich auch gar nicht so scheu und die waren relativ schnell nah dran. Und es war dann auch, da sind eigentlich ein paar wirklich lucky Shoots mit dabei, weil die Tauben so nah, also eine Person hat mich gefragt, oh, hast du das mit AI gemacht? So, nein, es ist wirklich so entstanden. Und für sie war es dann eben ein Edgeplay, weil sie furchtbare Angst hatte vor, ich meine, furchtbare Angst ist so relativ, sie war halt sehr eingeschüchtert von den nahenden Tauben, und die wirklich die Zehen anvisiert haben und dann auch angefangen haben zu picken an den Brötchen. Und man hat natürlich Angst, dass man dann gepickt wird. So. Für mich ist es ja auch Edgeplay jedes Mal, weil ich muss ja auch die Person managen. Ich muss auch wirklich schauen, geht es der Person gut? Ist das alles im Rahmen in unserer Sandbox? Wie reagieren auch die Menschen außen herum? Weil wenn man dann irgendwie, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, spielt, muss man schon auch sehr danach schauen, wie sich die Menschen außenrum fühlen. Ja, es ist, weil ich kann ja keinen Consent mit jedem Fußgänger machen.
Ich möchte mit dir über Wasser sprechen. Und zwar, Wasser kommt auch auf deinen Bildern vor. Und es gibt ein Foto, da sitzt eine rothaarige Frau in einem, ich glaube, in so einem Paddelboot. Und man sieht Wasser drumherum und sieht deine Füße und eine Kamera. Und sie ist gefesselt, hat die Beine gespreizt. Und man fragt sich eben, wenn man sich das Bild ansieht, wird sie etwa gefesselt ins Wasser geworfen? Also es hat eine unglaubliche Spannung. Wie baust du so eine Spannung auf in einem Bild?
Das Bild ist in Polen, in Gdansk, entstanden. Wir hatten ein Treffen mit Freunden und Es waren mehrere Fotografen dort vor Ort und ich sah diesen See und ein Paddelboot und habe dann einen Freund gefragt, hey, willst du rudern? Und dann habe ich einen Rigger gehabt, der hat Sarah, ist übrigens meine Partnerin, gefesselt und wir haben sie eben an die Spitze des Bootes gelegt und ich stand dann quasi auf diesen Sitzbalken, auf diesen Sitzholzbalken und habe eben von oben mit einem Weitwinkel die Aufnahme gemacht. Man sieht quasi nur die Spitze des Bootes, die gefesselte Sarah und meine Füße, wie du schon erwähnt hattest, und natürlich sehr viel Wasser und ihre Expression, ihre Mimik ist auch sehr dementsprechend sehr, sehr angespannt. Warum? Weil einfach das Boot auch wackelt. Und wenn man gefesselt da liegt, ist wieder so ein bisschen eine Mind-Challenge. Man spielt mit den Gedanken, oh, was ist, wenn das Boot kentert? Was ist, wenn was passiert? Ich bin gefesselt. Und das, ja, das ist eine hohe Dramaturgie, die da stattfindet auf allen Seiten. Natürlich kann man jetzt darüber sprechen, was wäre gewesen, wenn das Boot wirklich kentert. Dann muss ich mich entscheiden, entweder rette ich die Kamera oder meine Freundin. Die Entscheidung ist nicht so schwer.
Ja, wir gehen fest davon aus, dass du die richtige triffst, weil mein Eindruck von dir ist nämlich, wir sind ja in einem sehr empfindlichen Bereich unterwegs. Menschen zeigen sich, machen ja auch harte Praktiken und werden dabei noch abgelichtet. Das heißt, der Anspruch eigentlich an dich als Künstler, als Fotografen ist in meinem Erleben sehr, sehr hoch, weil du ja was sehr Intimes auch zur Schau stellst und praktisch einfängst. Und deshalb, als wir uns kennengelernt haben, war das für mich ein ganz wichtiger Moment, weil ich kenne auch ein paar andere Leute so aus der Szene, die fotografieren, wo ich manchmal ein bisschen gefragt habe, warum so jemand, andere würde ich quasi nie so nah an mich ranlassen. Und bei dir habe ich ein sehr gutes Bauchgefühl, dass du das auf eine bestimmte Art so hinbekommst, dass man sich sehr ausliefern kann und du aber so eine Basis hast, dass es das Spielerische behält und du das Vertrauen der Models auch oder der Leute, die sich zeigen, behältst. Ich habe noch ein Bild vor mir, da sieht man eine Frau, die hat einen offenen Mund, geschlossene Augen und der Kopf wird halb ins Wasser gedrückt. Darüber sieht man noch so eine Banane. Man weiß nicht richtig, wird sie weiter ins Wasser gedrückt oder nicht. Welche Bedeutung haben denn noch ein Wasserbild für dich?
Mich fasziniert auch das Element Wasser, weil wir können nicht ohne, wir haben unsere Urangst. Liegt im Ertrinken. Das Element an sich ist sehr faszinierend, wenn man auch einfach mal untertaucht, freiwillig, und dann einfach reinhört, wie sich die Geräuschwelt unter Wasser anhört. Und dann vor allem die Verzerrung von Zeit und Raum. Manchmal suchen wir ja auch exakt danach. Wir suchen manchmal aus dem Alltag zu entfliehen. Wir wollen entzerrte Räume, wir wollen in Ebenen vordringen, die uns wiederum Freiräume verschafft in unserem kreativen Prozess, in unserem Sinn oder auch einfach zum Relaxen. Und es wird ja auch nicht ohne Grund in Spa-Bereichen sehr viel mit Wassergeräuschen und auch mit Wasser an sich gearbeitet. Es gibt auch Wassertherapien. Wir haben ein sehr komplexes Verhältnis zu Wasser. Positiv als auch negativ in die ganze Range der Gefühle und auch der Sinne mit Wasser verbunden ist ein sehr, sehr, sehr starkes Element.
Ich liebe, was du tust. Es gibt aber bestimmt auch Menschen, die reagieren heftig auf deine Bilder. Wie ist das für Leute, die nicht so in der Szene affin sind, vielleicht deine Verwandtschaft aus dem Süddeutschen? Wie reagieren Menschen auch negativ auf deine Arbeit?
Also meine Verwandtschaft kennt mich ja schon von jungen Jahren her. Die ist das gewohnt. Nein, die haben meine Arbeit bzw. Neigung und Arbeit eigentlich immer toleriert, wenn nicht sogar auch in einer gewissen Form gefördert. Spreche da aber nicht für die gesamte süddeutsche Region. Ich meine, ich liebe natürlich meine Heimat, aber jeder weiß, dass der süddeutsche Raum sehr geprägt ist von den traditionellen Werten und in meiner persönlichen Erfahrung war da nicht immer so viel Akzeptanz und Förderung für ja, diverse Projekte, aber auch in diversen Portalen werde ich hin und wieder mal angesprochen, auch nicht nur positiv, auch negativ angesprochen, wenn eben Menschen getriggert sind. Und ich verstehe das auch. Ich versuche da auch eben auch als, ich sage jetzt mal, Educator heranzugehen. Und ich fühle mich seltenst wirklich persönlich verletzt und versuche eben klarzustellen, was da passiert ist. Und ich verstehe auch aufgrund meines Studiums sehr stark, wie Bilder wirken können. Ne? Es ist eine eigene Sprache und Menschen haben ihre Erfahrungen, haben ihr Umfeld und reagieren dementsprechend auf diese Sprache. Und wenn eine Person eben eine negative Erfahrung und Traumata oder ähnliches haben die manchmal eben das Ventil, schreiben zu müssen.
Lass uns einmal über deine Workshops sprechen. Und zwar, du bist nicht nur Fotograf, sondern du bietest auch Workshops an, in denen man lernen kann oder dich auch begleiten kann, wie man bestimmte Art von Fotos macht. Und du machst es auch europäisch, also von Mailand bis Stockholm oder wo du so unterwegs bist. Erzähl mir einmal von den Workshops und vielleicht auch ein bisschen, was kann ich quasi beachten, wenn ich jetzt meinen Partner zu Hause fotografieren will, wenn es was gibt. Oder vielleicht muss man auch einfach zu einem Workshop kommen. Was passiert da?
Also ich gebe verschiedenste Workshops. Ich gebe die Play-and-Shoot-Workshops. Darin geht es einfach darum, wie man sich selber vorbereitet, sich selber hinterfragt, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, was ist auch meine generelle Motivation, solche Bilder zu machen. Ist es die eigene sexuelle Präferenz oder ist es wirklich Kunst oder vielleicht ein Mix aus beiden? Ja, man lernt eben, wie mache ich Consent, wie bereite ich alles vor, wie bekomme ich auch die richtige Person für mein Projekt oder ich mache eine freie Arbeit. Man schaut einfach, was passiert und in welche Richtung man geht. Einfach den ganzen Vorbau, aber auch, wie man dann eigentlich vor Ort es so sicher wie möglich macht, nonverbal kommunizieren kann, wirklich vorsichtig vorangeht und es alles in einem möglichst guten, sicheren und einvernehmlichen Rahmen gestalten kann. Und natürlich auch, wie man verschiedene Stufen der Intensität fahren kann. Also von einem harmlosen Submission-Bild mit einer Task bis hin zu mehr physischen Interaktionen oder vielleicht auch fetisch- oder sexuellen Komponenten. Muss dabei nicht immer mit dem Fotografen oder sein. Es kann auch mit einer dritten Person sein oder auch nur die Person mit sich selbst oder mit der Geschichte. Zu lernen, wie man mit Menschen umgeht, wie man die Menschen einbindet und vor allem auch, wie man die Kamera ins Geschehen einbindet, so dass man die Kamera auch als Tool des Geschehens auch mit akzeptiert. Ich mache nie 1, 2, 3 Stunden Shootings. Ich mache Minimum 4 oder 5 Stunden und dann ist es auch vor allem kein Edgeplay. Es sind dann eher einfache Sachen. Wenn ich Edgeplay mache, wo es dann wirklich, ich sage jetzt mal, zur Sache geht, in der Sache so, wo wirklich Geist und Körper wirklich gefordert wird, wo die Person wirklich sagen, oh, ich möchte mal wirklich, wirklich meine dunkle Seite auch besuchen können, dann mache ich dann meistens in 3 Tagen mit 2 Nettotagen. Man wird ja auf ganz vielen Ebenen gefordert, ja, auf der Kreationsebene, auf der Spielebene, auf der fürsorglichen Ebene. Also es gibt ja ganz viele Layer, die man bedienen muss.
Du bist in verschiedenen Ländern. Gibt es Unterschiede, die du so ein bisschen benennen kannst in der Kink-Szene oder von den Leuten? Oder sind alle immer unterschiedlich?
Das, was ich meiner Meinung nach entdeckt habe, ist, dass der Nordeuropa, was so zentral bis Nordeuropa sich bewegt, sind viele, viele ein Stück weit diverser in dem Sinn, dass sie wissen, was sie machen wollen und die Schamgrenze und auch der Gedanke, was denken die anderen, wenn die Bilder sehen, ist ein bisschen geringer. Also die gehen ein bisschen offener mit freizügigen Content um und auch mit dem Vorgang, dieses zu kreieren. Der Süden ist sehr bedacht, was die Familie denkt, was die Nachbarn denken und das kann man so festmachen. In Richtung USA ist sehr oft auch ein bisschen Cancel Culture das Thema, weil das dort schon, Cancel Culture schon einen sehr harten Impact in den USA hat und Leute schon darüber nachdenken, was und wie sie Dinge tun.
Sven, gib zum Abschluss noch ein Bild, auf das du dein Leben lang wartest oder was du dir gerade vorstellen würdest, was du gerne nochmal machen würdest. Möchtest du im Bundestag fotografieren oder vielleicht Jeff Bezos auf seiner Hochzeit? Also was wäre so, das ist vielleicht wirklich nicht kinky, sondern nur schrecklich, aber was ist so ein Bild, was du dir, wenn du es dir aussuchen könntest, nochmal machen würdest?
Ja, eigentlich ganz viele. Ich habe so viele Ideen. Ich will eigentlich nur kreieren die ganze Zeit. Aber wenn ich jetzt eins von den vielen Zielen, die ich noch habe, rauspicken will, das ist definitiv ein Bild, das ich gerne in Japan machen würde, auf dem Hochhaus, aber eher so nicht in dem Posch-Bereich, also nicht in dem Fancy-Bereich in Japan, eher so in der Gegend, wo wirklich Menschen leben und vielleicht eher Mittelklasse. Und dann einfach, da gibt es ja so diese riesengroße Wohnblöcke mit, die haben da alles draußen, ihre Vogelkäfige, die Wäscheleinen und alles. Und dann Menschen sonnen sich und dann ist es eigentlich ein Kino für sich, ne? So auf so eine riesengroße Häuserfassade. Und ich möchte eigentlich von diesem Hochhaus Personen auf dem Hochhaus haben, aber auch diesen Hintergrund mit aufnehmen. Und dementsprechend vielleicht auch ein Storytelling machen, dass ich am besten irgendwie ein Local fotografieren kann, der dann auch irgendwo wohnt in dieser Häuserfassade und ich dann ein Bild machen kann, wo diese Person irgendwo versteckt ist in diesem Wimmelbild und auch ganz in nah. Also so eine spielerische Kinky-Szenerie auf so einem Hochhaus in Japan, das ist auf jeden Fall noch mal ein Ziel.
Ich sehe das Bild jetzt schon vor mir. Ich stelle es mir sehr, sehr schön vor und ich danke dir sehr fürs Gespräch. Ich danke dir sehr für die Arbeit, die du tust. Die Bilder sind wirklich großartig und ich glaube, wir werden noch sehr viel von dir sehen. Ich möchte gerne mal so ein Badezimmer-Shooting mit dir machen und auch wirklich gerne mal zu einem Workshop. Alle Infos zu deiner Arbeit finden wir wie immer in den Shownotes und ich danke dir ganz herzlich.
Vielen Dank, Nike.
Das war wieder Sex in Berlin. Danke, dass du dabei warst. Neugierig auf mehr? Dann schau unbedingt auf sin.berlin vorbei. Schreibe uns Liebesbriefe, Geheimtipps oder einfach eine Nachricht per Instagram oder direkt an info@studio36.berlin. Lust auf noch mehr Berlin für die Sinne? Unser Buch Sex in Berlin, Guide to Love, ist jetzt erhältlich mit einem wunderschönen Titelbild. Und für alle, die Lust haben auf spielerisches Entdecken, auch unser Quartett Sex in Berlin. Hol dir ein Stück Berlin nach Hause und komm auf unsere Seite. Bis zum nächsten Mal und denkt daran, Liebe ist überall, eure Nike. Sex in Berlin ist eine Produktion von Studio 36, präsentiert zusammen mit Einhorn. Host Nike Wessel, Redaktion Lilly Hahn, Postproduktion und Sounddesign Amadeus Lindemann.